Herr unser Gott, dir gebührt Ehre. Und wir kommen als Gemeinde hier zusammen, um dich zu verherrlichen. Und so fülle nun auch meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde. Herr, und dass dein Wort nicht fruchtleer zurückkommt, sondern das bewirkt, wozu du es gesandt hast, zu deiner Ehre. O Herr, verherrliche deinen Namen durch dein Wort an uns und unseren Herzen. Amen. Es gibt Statistiken, welche Vornamen in welchen Jahrgängen besonders beliebt sind. Während heute Leon und Mia ganz oben in der Hitliste stehen, waren es vor einigen Jahren noch Hans und Monika. Seit ein paar Jahren erfreut sich auch ein sehr alter Name hierzulande wachsender Beliebtheit und aktuell gehört er tatsächlich zu den verbreitetsten jungen Namen dieses Landes. Habt ihr eine Vorstellung, um welchen Namen es gehen könnte? Wer hat eine Idee? Noah. Noah. Noah bedeutet Ruhe. Also der zur Ruhe bringt oder der beruhigt. In 1. Mose 5, Vers 29, da lesen wir von Noahs Vater. Und das heißt, und er gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Noahs Vater hat sich etwas gedacht bei dem Namen Noah. Er hat eine Hoffnung mit diesem Namen ausgedrückt. Er hoffte auf einen Trost von der Plage der Sünde, von dem Fluch in dieser gefallenen Welt. Wird Noah an dieser Verheißung Gottes teilhaben, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder zu einer friedlichen Ruhe gebracht wird? Noahs Vater wusste, das ist der einzig wahre Trost. Das ist Trost, wenn hier wieder Ruhe einkehrt zwischen Gott und Menschen. Das, was die Sünde so zerstört hat, wenn das wieder zur Ruhe kommen kann. Das war wohl sein Wunsch, ein frommer, ein gläubiger Wunsch, der zu diesem Namen geführt hat. Der ihn dazu geführt hat, sich diesen Namen auszudenken, Noah. Nun, wie gesagt, seit einigen Jahren finden hierzulande ganz viele Eltern, dass Noah ein wirklich schöner Name ist. So dass es in den Kindergärten und in den Schulen lauter kleine Noahs gibt. Noah liegt voll im Trend, könnte man sagen. Doch wenn wir uns heute mit Noah beschäftigen, und zwar im Wort Gottes und nicht in den Hitlisten der Vornamen, dann geht es primär nicht um den besonders schönen Klang seines Namens, sondern es geht um die besondere Person von Noah. Das, was neben seinem Namen noch besonders war bei ihm. Wenn wir uns heute mit Noah beschäftigen, dann ist es mein Wunsch, dass ihr alle sagen könnt, so sollen meine Kinder sein. Oder, wenn ich einmal Kinder habe, so sollen meine Kinder werden. Sie müssen nicht alle Noah heißen, das könnte ein bisschen irritieren. Aber sie sollen so sein wie Noah in seiner Generation. Oder mehr noch, ich hoffe, dass jeder von euch am Ende dieses Gottesdienstes von ganzem Herzen sagen kann, ob Mann oder Frau, so will ich sein. So will ich sein. So will ich leben. Wie dieser Noah in meiner Generation, in dieser meiner Zeit. Und das, obwohl Noah zu seiner Zeit so ganz und gar nicht im Trend lag. Wir lesen in 1. Mose, Kapitel 6, die Verse 8 bis Kapitel 7, Vers 1. 1. Mose, Kapitel 6, ab Vers 8. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn.
Dies ist die Generation in Folge Noahs. Noah war ein gerechter Mann, untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Und Noah zeugte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war verdorben vor Gott. Und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gopherholz, mit Zellen sollst du sie die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichen. Und du sollst so sollst du sie machen, 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 50 Ellen ihre Höhe. Ein Dach sollst du der Arche machen, und zwar nach der Elle sollst du sie von unten nach oben fertigstellen. Und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen, mit einem unteren, einem zweiten, dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich, siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich einen Bund aufrichten. Du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von dem Lebendigen, von allem Fleisch, sollst du je 2 von allen in die Arche bringen und sie mit dir am Leben zu erhalten. Ein männliches und ein weibliches sollen sie sein, von den Vögeln nach ihrer Art und von dem Vieh nach seiner Art und von allen kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art. Je 2 von allen sollen zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie bei dir, dass sie dir und ihnen zur Nahrung dient. Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht vor mir erfunden in dieser Generation. Was ist so besonders an Noah? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Was ist so besonders an Noah? Und die erste Antwort ist, Noah ist gerecht. Noah ist gerecht. Noah ist tatsächlich die erste Person in der Bibel, die wortwörtlich und ausdrücklich als gerecht bezeichnet wird in der Bibel. Die allererste. Was bedeutet das? Es bedeutet, Noah war ein frommer Mann. Noah kannte Gott. Gerecht heißt nicht, dass er sündlos war. Seit dem Fall in die Sünde im Garten Eden, seitdem Adam und Eva eben das Gebot übertreten haben, da lebt kein einziger sündloser Mensch auf der Erde. Außer unser Herr Jesus Christus, der Mensch geworden ist und ein vollkommenes Leben geführt hat. Neben ihm und außer ihm ist da kein einziger, der von sich behaupten kann, ich lebe sündlos. Von allen Menschen heißt es aber, dass sie Sünder sind und dass es ihnen an Gerechtigkeit vor Gott fehlt. In Prediger 7, Vers 20, da sagt Salomo, denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Da ist irgendwie etwas von Gerechtigkeit, von Frömmigkeit, von Verbindung zu Gott, aber keiner ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Ja, und wir haben gelesen heute Morgen schon im Gottesdienst Römer 3, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Nun, dieses Wort ist wahr. Und zwar im Alten und im Neuen Testament. Das ist Gottes Wort und Gottes Urteil. Noah war ein gerechter Mann, aber spätestens im Kapitel 9, wenn wir dorthin kommen, erfahren wir, dass er kein vollkommener Mann war. Auch Noah sündigte. Aber die Bibel nennt ihn nun ausdrücklich einen gerechten Mann, obwohl er ein Sünder ist. Wie kann das sein? Nun, das ist das Besondere an Noah. Und das ist wirklich besonders. Wenn irgendein Mensch als gerecht genannt wird,
wenn du und ich gerecht genannt werden wollen, dann muss es auf eine Weise geschehen, auf eine andere Weise geschehen, als dass wir sagen könnten, ich habe keine Sünde in meinem Leben. Ich habe alles gehalten von meiner Jugend an. Ich habe niemals ein Gebot übertreten. Ich habe immer vollkommen gelebt. Da ist nichts in mir, was irgendwie unrein wäre. Nein, unser Text weist uns auf einen ganz wichtigen Zusammenhang hin. Und den dürfen wir nicht übersehen. Direkt bevor Noah als gerecht bezeichnet wird, was erfahren wir davor? Direkt davor. Was geht genau diesem Titel, er ist ein gerechter Mann, was geht dem voran? Vers 8, Noah fand Gunst in den Augen des Herrn. Die Gunst eines Menschen gegenüber einem anderen Menschen, die kann ein verdienter Lohn sein. Ja, ein bewährter Arbeiter, der ist tüchtig, der ist fleißig, der ist immer pünktlich. Und er gewinnt nun die Anerkennung und darum auch die Beliebtheit bei seinem Chef. Er verdient sich die Gunst bei seinem Chef. Wenn wir lesen, dass ein Mensch Gunst in den Augen Gottes findet, dann ist das immer und ausschließlich Gnade. Immer und ausschließlich Gnade, das heißt unverdiente Anerkennung, unverdiente Beliebtheit bei Gott. Ja, tatsächlich können wir diesen Vers genauso übersetzen und Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Es ist Gnade da, wo Gott sich herabneigt und einem Sünder Gunst schenkt. Erst fand Noah Gunst in den Augen Gottes und dann wird er als gerecht bezeichnet. Und es ist interessant, es wird kein einziges Werk beschrieben vorher. Es gibt hier nicht eine Sammlung an Taten, die Noah getan hat, die dazu geführt haben, dass er Gunst fand in den Augen Gottes oder die dazu geführt haben, dass er als gerecht erkannt wurde in den Augen Gottes. Nein. Es beginnt mit der Gnade Gottes und mit der Beschreibung, er wird als gerechter Mann gesehen, noch bevor wir irgendeine Tat von ihm hören. Wir lesen nicht, und Noah baute die Arche und das fand Gott so schön, dass er Gunst erhielt. Nein, es beginnt mit der Gnade Gottes. Und das ist die Grundlage, auf der alles Gute im Menschen beruht. Wenn es nur irgendein gutes Werk gibt, nur irgendetwas, was gut ist in den Augen Gottes, dann ist es auf dieser Grundlage, auf der Grundlage der zuvorkommenden Gnade Gottes. Die gnädige Gunst Gottes, diese unverdiente Zuneigung Gottes. Gott schenkt Noah Gnade, das heißt, er beugt sich ihm entgegen, er beugt sich herab und nimmt ihn freundlich an. Und Noah glaubte an den Gott, der ihm gnädig begegnete. Die Tatsache, dass Noah ein gerechter Mann war, hat mit dem Glauben an den gnädigen Gott zu tun. Im Neuen Testament wird das ganz deutlich bestätigt, dass ihr nicht denkt, irgendwie, ich würde hier zu viel in den Text hineinlesen. Wir haben hier eine Auslegung unseres Textes und zwar von dem Geist Gottes selbst inspiriert. Also der gleiche, der 1. Mose 6 inspiriert hat, der Mose das eingegeben hat, der Geist Gottes, er hat auch den Hebräerbrief im Neuen Testament eingegeben, eingehaucht. Und hier lesen wir in Hebräer 11, Vers 7, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Und jetzt hört einmal genau zu. Durch ihn, also durch den Glauben, verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Er wurde Erbe der Gerechtigkeit, er hat eine Gerechtigkeit empfangen, die im Glauben besteht. Nicht aus Werken, nicht aus Verdienst, aus Glauben. Seht ihr, die Gerechtigkeit von Noah war keine sündlose Gerechtigkeit, es war kein Verdienstgerechtigkeit, es war Glaubensgerechtigkeit. Glaubensgerechtigkeit, was ist das? Glaubensgerechtigkeit bedeutet, dass Gott den für gerecht erklärt, dass er Gerechtigkeit schenkt, unverdient, dass er den gerecht spricht, der dem gnädigen Gott glaubt, der sich dem gnädigen Gott anvertraut. Noah war also ein gläubiger Mann und darum darf er ein gerechter Mann genannt werden. Und es gibt keine Gerechtigkeit in dieser Welt unter Sündern außerhalb des Glaubens an Gott. Wir haben eine relative Gerechtigkeit, wir haben ein Gerechtigkeitssystem, wir haben ein Gesetz, eine Legislative, eine Judikative, wir haben Gerecht und Gerichtsbarkeit. Um eine gewisse, eine relative Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten, aber wahre Gerechtigkeit vor Gott, die nicht nur äußerlich ist, sondern auch ins Herz hineinschaut, wahre Gerechtigkeit findet ein Sünder nur durch den Glauben an Gott. Vor Gott gerecht erklärt zu werden, geht allein durch den Glauben. Doch diese Gerechtigkeit ist nicht nur eine Gerechtigkeit, die irgendwo in einem Stellvertretervertrag unter dem Punkt gnädige Zurechnung unter Paragraph 3 Abschnitt B steht. Nein, diese Gerechtigkeit, die im Glauben zugerechnet wird, die dem Gläubigen geschenkt wird, die hat Noah tatsächlich verändert, innerlich verändert. Aus dem, der gerecht gesprochen wurde, der gerecht genannt wurde, wurde mehr und mehr ein gerechter Mann. Ganz praktisch. Er war untadelig unter seinen Zeitgenossen, heißt es. Er war gerecht gesprochen vor Gott und das hatte eine Wirkung. Er war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Untadelig wird oft bei Opfertieren gebraucht. Ja, die durften keinen Makel haben im Alten Testament. Wir lesen ja gerade in der Schriftlesung durch 3. Mose, wo wir all diese Bestimmungen haben. Die Opfertiere, die durften kein krummes Bein haben, kein verstümmeltes Ohr. Die mussten einfach gut aussehen. Die mussten gesund aussehen, die mussten gut sein, ohne Makel. Manchmal wollten die Israeliten nämlich einfach die Tiere opfern, die sie eh nicht mehr verkaufen konnten. Ja, also so das, was man höchstens noch in den Müll schmeißen kann, in Maleachi finden wir das. Also das, was im Grunde, was man sich nicht trauen würde, auch nur irgendeinem Menschen zu schenken, das haben sie gesagt, zum Opfer für Gott reicht das noch. Lauter Makel dran, aber völlig verunstaltet, völlig krank, aber für Gott, da müsste das schon noch reichen. Aber Noah, er war untadelig, er war makellos, unter seinen Zeitgenossen. Auf den Menschen bezogen geht es halt hier nicht so sehr um das äußere Aussehen, sondern um das sichtbare Verhalten. Noah hatte ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis. Wenn er sich irgendwo beworben hat, dann konnte er sagen, also ich wurde noch nicht verhaftet, ich bin vor dem Gesetz untadelig. Ich habe vielleicht noch nicht mal einen Eintrag in der Schufa, weil ich mit Geld umgehen kann. Vielleicht hat er noch nicht einmal eine Mahnung aus Flensburg bekommen, weil er zu oft zu schnell geritten ist und seinen Führerschein zum 3. Mal abgeben muss. Er führte ein Leben, das von dem seine Zeitgenossen merkten, der lässt sich nicht zu Schulden kommen. Er gibt Acht auf sich. Er achtet auf sein Leben. Er geht nicht fremd, er prügelt sich nicht in der Kneipe, er schwänzt seine Arbeit nicht. Er ist zuverlässig. Man kann ihm einfach kein schlimmes Vergehen nachsagen. Und wieder, untadelig heißt nicht ohne Sünde. Kein Mensch konnte sehen, ob Noah vielleicht stolze, neidische, selbstverliebte oder unzüchtige Gedanken hatte. Aber er hat dafür gesorgt, dass sein Leben ordentlich war. Er hat Prioritäten gesetzt in seinem Leben.
Es gab keinen öffentlichen Tadel. Übrigens, im Neuen Testament ist das auch mit ein Kriterium für Älteste.
Er hatte einen guten Ruf.
Es konnte niemand gegen ihn aufstehen und wirklich erklären, was er sich alles hat zu Schulden kommen lassen, wie er sich völlig außer, nicht mehr unter Kontrolle hatte, wie er vielleicht als Gewalttäter oder als Trinker oder als sonst was durchging. Und das war schon besonders in Noahs Zeit. Das war besonders in Noahs Zeit. Das fiel auf. Da ist jemand, der setzt andere Prioritäten.
Tatsächlich heißt dieses Wort untadelig auch so etwas wie vollständig oder ganzheitlich. Er war mit seinem ganzen Herzen dabei, sein Leben zu führen vor Gott. Das betraf alles in seinem Leben. Er war nicht halbherzig.
Denn wir sehen, zu der Zeit heißt es, die ganze Erde war verdorben und erfüllt mit Gewalttat. Bei allen Menschen sah man die Sünde wie verdorbene Stellen auf einem Apfel, der schon ganz braun ist, schon ganz matschig geworden ist. So war die Zeit, es ist alles verdorben.
Oder wenn man sieht in ein Marmeladenglas und da ist überall eine weiße Schimmeldecke drauf. Alles schimmert weiß-grün.
So sah Gott auf die Zeit von Noah und sagt, die Sünde hat alles verdorben. Ungenießbar geworden.
Verdorbenheit überall.
Da war nicht nur irgendwie eine verborgene Sache, sondern die Menschen machten ihren Mund auf und was kam heraus? Verdorbene Sprache, Schimpfwörter, Spott, Lästerei, Lügen. Sie wollten etwas erreichen. Was kam dabei heraus? Verdorbener Umgang. Sie betrogen einander, sie bekämpften einander. Ja, das heißt, es war voller Gewalttat. Physisch und psychisch. Sie schlugen sich zur Not die Köpfe ein, wenn es ihnen half.
Alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben, sagt die Bibel. Der ganze Lebensweg war übersät mit Sünden, mit öffentlichen, abscheulichen, sichtbaren Vergehen, soweit, dass die Leute es schon für ganz normal achteten. Sie dachten sich nichts dabei. So ein Rumgeschubse, das gehört halt irgendwie dazu, dachten sie. Der Stärkere überlebt, so ist eben der Lauf der Dinge.
So ist der Weg des Lebens, das ist doch nichts Besonderes. Wir müssen halt jeder schauen, wo er bleibt.
Aber in dieser Zeit gab es einen Mann, der war besonders.
Noah war ein gerechter Mann, untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott.
Sein Leben war vor den Menschen ohne Tadel, weil sein Weg mit Gott war. Er wandelte mit Gott. Es ist genau die gleiche Bezeichnung übrigens wie bei Henoch. Er wandelte mit Gott. Er lebte sein Leben in einer Beziehung mit Gott. Er hatte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Er betete zu Gott, er hörte auf sein Wort. Er richtete sein Leben nach Gott aus.
Und das war besonders. Er lebte besonders, er sprach besonders, er verhielt sich besonders, weil die Gemeinschaft mit Gott für ihn besonderen Wert hatte.
Weil die Gemeinschaft mit Gott sein Leben prägte.
Er wurde empfindsam für die Weise, wie er sprach.
Er wurde empfindsam für die Weise, wie er mit anderen umging.
Während alle abgestumpft sind und alle immer nur übler wurden, immer verkommener, immer verdorbener, bis dahin, dass Gott sagt, ich übergebe sie ihrem eigenen Verderben. Sie haben selbst sich verdorben, also werde ich verderben.
Doch Noah, er wandelte mit Gott.
Sein Herz war nicht geteilt, er war nicht halbherzig in seinem Leben, sondern er wollte mit seinem ganzen Leben mit Gott leben.
Die Gunst bei Gott war ihm wichtiger als die Gunst bei den Menschen.
In seiner Zeit, das hatten wir letzte Woche gehört, in seiner Zeit gab es die Riesen und die Helden.
Aber für ihn war es nicht wichtig, mit den VIPs seiner Zeit gesehen zu werden, Selfies zu schießen mit den Helden seiner Zeit.
sondern er wollte bei Gott angesehen sein. Er wollte mit Gott leben. Und Gott hat Noah für gerecht erklärt. Das heißt, er durfte mit Gott leben. Er durfte Gemeinschaft mit Gott haben. Gott hat in seiner Gunst, in seiner Gnade Gott für Noah für gerecht erklärt, damit er mit Gott wandeln kann. Gott hat Noah für gerecht erklärt durch Glauben. Denn es ist die Gerechtigkeit, die nicht durch Werke verdient wird, sondern aus Gnade Gottes und durch den Glauben an Gott geschenkt wird. Und das war so besonders, ja, zu seiner Zeit war er der einzige noch übrig gebliebene, von dem das noch gesagt werden konnte. Stellt euch das mal vor. Hast du diesen besonderen Namen, den Noah vor Gott trug? Gerecht. Gerecht. Freunde, auf diesen Namen kommt es an. Das ist ein Name, der schöner ist als alle anderen Namen. Gerecht ist ein Name, den es nur in einer Verbindung gibt. In der Verbindung mit dem Namen Jesus. Noah wurde gerecht gemacht, wurde gerecht genannt, weil er an das Versprechen des gnädigen Gottes glaubte, an die auch sein Vater, Noahs Vater, glaubte, als er ihm den Namen Noah gab. Er glaubte an das Versprechen, dass Gott einen Retter schenken wird, der den heiligen und gerechten Zorn Gottes beruhigen kann. Gegen durch und durch verdorbene Sünder. Jemand, der diesen Zorn Gottes, diesen Fluch Gottes über Sünder beruhigen kann. Und damit Trost gibt. Und diese Rettung, dieser Retter, trägt den Namen Jesus. Jesus Christus. Gott selbst ist Mensch geworden, gerecht, heilig, sündlos und vollkommen, um für ungerechte, heillose, sündige, unvollkommene Menschen wie mich und dich zu leben und zu sterben und den Platz von Sündern einzunehmen. Und zwar vor den Augen und vor dem Gericht Gottes am Kreuz von Golgatha. Und jeder, der seine Sünde erkennt und vor Gott bekennt, ich bin verdorben, ich bin nicht gerecht, ich brauche Gnade. Und jeder, der glaubt, dass Gott wirklich so gnädig ist, dass er Jesus an unserer Stelle hat leben und sterben lassen, der wird von Gott gerecht genannt. Deinen Vornamen zu ändern ist nicht so ganz einfach und in Deutschland auch kostspielig. Aber dass du vor Gott gerecht genannt werden kannst, ist ein freies Geschenk von Jesus Christus, wenn du an ihn glaubst. Und wenn du diesen Namen trägst, dann trage ihn mit Ehre. Achte darauf, wie du lebst als Gerechter. Sei ein Noah, dessen Glaube sichtbar wurde unter seinen Zeitgenossen, dessen Leben besonders war. Die Gnade Gottes war wirksam in seinem Leben. Es wurde erkannt, derjenige, den Gott für gerecht erklärt hat, der Gunst gefunden hat bei Gott, da verändert sich etwas. Die Gnade Gottes ist wirksam. Wenn du gerecht gesprochen bist, strebe danach, auch immer gerechter zu leben, weil du mit Gott lebst. Und wenn du den Namen gerecht nicht trägst, wenn du niemals erfahren hast, was Glaubensgerechtigkeit ist, dann lass mich dir sagen, dieser besondere Name ist der wichtigste Titel, den ein Mensch erhalten kann. Du kannst ihn dir nicht kaufen und du kannst ihn dir nicht verdienen. Aber Gott schenkt aus Gnade jedem, der Jesus Christus vertraut, den Namen gerecht. Und vielleicht hättest du gerne den Zusatz Doktor oder Professor oder Meister vor deinem Vornamen stehen. Oder vielleicht träumst du davon, einen Adelstitel von und zu nach deinem Namen zu tragen. Und du denkst, oh, das würde mir so viele Türen öffnen. Da würde mir die Welt offen stehen. ein hoher akademischer Grad oder ein hoher Adelstitel, eine große Familie, eine angesehene Familie, Einfluss. Das mag alles sein. Aber mit dem Namen gerecht vor Gott steht dir weit mehr offen. Es steht dir der Himmel offen in Ewigkeit. Es steht dir das Vaterherz Gottes offen. Und alle seine Segnungen und all seine Freundlichkeit steht dir offen, wenn du diesen Namen trägst vor Gott, gerecht gesprochen. Durch Jesus Christus. Gott schenkt allen Gläubigen Vergebung ihrer Sünden und ewiges Leben, wen er in Jesus Christus rechtfertigt. Noah ist gerecht. Und damit beginnt und endet unser Predigttext. Und das ist das Bedeutendste an Noah. Er wird gerecht genannt. Der Erste, der explizit so genannt wird, nicht der Erste, der gerecht war. Wir finden auch schon von Abel, dass er ein Gerechter war, in dem Hebräerbrief. Aber Noah, der Erste, der gerecht bezeichnet wird, das ist das Bedeutendste an Noah. Doch wir sehen noch etwas Besonderes, das zu Noah gehört. Und das ist der zweite Punkt. Noah ist achtsam. In Vers 13, da heißt es, da sprach Gott zu Noah. Hier steht nicht, wie Gott zu Noah sprach, ob akustisch hörbar, ob in einem Traum, ob in einer Vision am Tag, wir wissen es nicht. Wir wissen aber, Gott sprach zu Noah. Und Noah hörte auf das, was Gott sprach. Gott hat sich mitgeteilt und Noah hat darauf geachtet. Noah hat das Wort Gottes nicht beiseite geschoben. Er hat nicht gesagt, ja Gott, komm. Gott hat gerufen mich, ich rufe irgendwann mal wieder zurück, wenn ich gerade Zeit habe. Also gerade passt es mir nicht. Wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe, dann rufe ich mal zurück. Ich habe es mir abgespeichert im Kalender. Gott hat angerufen, ich melde mich später. Die Arbeit ist gerade so stressig. Ach, und wenn die Kinder ausgezogen sind, dann melde ich mich mal bei Gott. Nein, Noah achtete auf Gottes Reden. Noah achtete auf Gottes Reden. Er verwarf das Wort Gottes nicht. Dabei gab es noch mehrere Gründe, die Noah dazu bewegen könnten, nicht auf das Wort Gottes zu achten. Zum einen, es waren schlechte Nachrichten. Kennt ihr das? Wenn ihr genau wisst, es kommen schlechte Nachrichten. Ihr seid im Büro, arbeitet am Computer und es kommt eine Memo rein. Der Chef bittet dich in sein Büro. Er will mit dir reden. Und du ahnst schon, das gibt nichts Gutes. Der Betrieb läuft nicht besonders, überall herrscht dicke Luft. Es geht bestimmt um Überstunden. Es geht bestimmt darum, ich muss am Samstag arbeiten. Es geht bestimmt um Lohnkürzungen, ich muss mit weniger auskommen. Oder ich soll Ideen aufbringen, wie der Betrieb wieder Gewinn machen kann, wieder in schwarze Zahlen kommen kann. Schlechte Nachrichten, wer hört das schon gerne? Und du suchst nach irgendeiner Entschuldigung, irgendein Gespräch, das ich nicht mehr verschieben kann, muss ich schnell annehmen. Ich muss vielleicht irgendwie ein Projekt zu Ende bringen, deswegen kann ich nicht zum Chef gehen. Ich habe noch einen Kundentermin, den kann ich nicht mehr aufschieben. Ich habe Kopfschmerzen, ich muss ganz schnell nach Hause. Das, was Gott Noah sagt, ist nicht lustig. Ist nicht angenehm. Erinnert ihr euch, was er gesagt hat? Vers 13, da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche. Das waren keine schönen Nachrichten. Und ehrlich gesagt, es hört sich wirklich nach Überstunden an. Es hört sich wirklich nach Samstagsarbeit an. Aber Noah achtete auf das, was Gott sagte. Und außerdem schien das, was Gott sagt, aber so unwahrscheinlich zu sein. Nicht nur, dass es eine schlechte Nachricht war, sondern es war irgendwie auch so eine Nachricht, die so schwer zu glauben war. Die so unlogisch, so unverständig klingt. Vers 17, denn siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Es war so unwahrscheinlich, weil es das schlicht und ergreifend noch nie gegeben hat. Noch nie. Eine Wasserflut, die die ganze Erde ertrinken lässt. Wirklich? Stellt euch vor, Noah geht zu den Meteorologen seiner Zeit und sagt, gibt es irgendwelche Hinweise auf eine Wasserflut? Und die sagen, also, nee, Noah, es ist alles ruhig. Schau mal, blendendes Wetter, wir haben endlich wieder Frühling. Also, nee, Wasserflut, nichts. Da ist gar kein Unwetter in Sicht. Also, die nächsten 200 Jahre bleiben schön gemütlich. Und andere sagten vielleicht, also, Noah, es hat schon mal ein paar Tage geregnet, aber es ging nie mehr als knöcheltief. Also, dass mal ein bisschen in den Keller gelaufen ist, ja, aber komm, niemand ertrinkt in einem knöcheltiefen Wasser. Es reicht, wenn du dir eine kleine Schwelle baust vor deine Tür und fertig. Komm doch nicht mit solchen Gedanken wie eine Arche. Es hat es schlicht und ergreifend noch nie gegeben. Stell dir vor, sein Opa mit Methuselah. Oh, er sagt, also meine 960 Jahre hat es das noch nie gegeben. Was kommst du denn jetzt für Ideen? Auf mit Ideen. Wenn jemand Erfahrung hat, dann doch der Opa von Noah. Keiner lebte so lange. Es gab einfach nichts, was das Wort Gottes zu bestätigen schien. Es gab einfach nichts. Keine grauen Wolken, keine ähnlichen Phänomene, nichts aus der Geschichte, wo man sagen kann, ach ja, das gab es doch schon mal, sowas Ähnliches. Es war einfach nur das Wort Gottes. Nichts anderes, was Noah hatte. Aber Noah achtete darauf. Noah hörte auf das Wort Gottes. Und Noah glaubte dem Wort Gottes. Der Hebräerbrief, er weist auf etwas ganz Bemerkenswertes hin. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, hier ist das auch nochmal bestätigt, das, was noch nicht zu sehen war, nachdem er eine göttliche Weisung empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Fällt euch das auf? Noah war von Furcht bewegt. Warum fürchtete sich Noah? Er hatte doch Gunst bei Gott. Es war doch gerade eine Botschaft, ja, es war eine schlechte Nachricht, aber für ihn war es doch auch eine Botschaft zu seiner Rettung, die er empfing. Dass er eben nicht umkommen soll, dass er nicht zu Schaden kommen soll. Inmitten dieser schlechten Nachricht der völligen Vernichtung verspricht Gott ihm doch eine Rettung. Bau dir eine Arche, damit du am Leben bleibst. Warum war Noah von Furcht bewegt? Weil er dem Wort Gottes glaubte. Und weil er dem Gott, der da sprach, glaubte. Noah achtete auf Gottes Wort und es brachte nicht nur Dankbarkeit und Freude hervor, sondern auch völlig angemessene Furcht. Noah wusste, Gott ist so groß und so mächtig, er ist absolut fähig, die ganze Erde zu vernichten. Gott ist ein gnädiger Vater, aber er ist auch ein gerechter und heiliger Richter, der das Verdorbene verderben lässt. Der das Verdorbene völlig richtet zur völligen Verderbnis. Diese Warnung Gottes, dieses Wort Gottes ist kein Bluff, keine Propaganda, keine Fake News, keine Übertreibung. Das ist wirklich ernst zu nehmen. Und wer so etwas hört, der bekommt es mit der Furcht zu tun. Natürlich. Ehrfurcht vor Gott und seiner Größe, aber auch einen Schauder über das, was Gott angekündigt hat. Gott wird richten. Wer fürchtet sich da nicht? Doch hier steckt noch mehr dahinter. Noah ist achtsam auf das Wort Gottes und er wird von Furcht bewegt, weil er auf sein eigenes Leben achtet. Die Furcht treibt ihn an, neben der Dankbarkeit für die Warnung, neben der Freude über die Hilfe und die Gnade Gottes. Ja, es ist auch Furcht, weil Noah weiß, ohne die Gnade Gottes hätte ich das gleiche Gericht für meine Sünden verdient, wie das, was er ankündigt über alle anderen. Ich habe eben nichts anderes verdient. Wenn Gott es sich einfach anders überlegen würde, könnte ich nicht einen einzigen sinnvollen Einwand erheben. Noah hätte keinen einzigen Grund zu sagen, Gott, das ist ungerecht. Er wusste, ich habe verdient zu sterben, wie alle anderen. Denn auch meine Sünde ist groß. Auch mein Leben ist, es ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie das der Riesen und der Helden. Aber das reicht nicht. Das ist nicht mein Trost. Das ist nicht meine Gewissheit. Das führt mich nicht zur Ruhe. Er wusste, mein Leben ist noch lange nicht gut und heilig nach dem Maßstab Gottes. Und es ist einzig und allein die Gnade Gottes, die ihn vom Verderben abhält. Die Gnade Gottes ist das einzige Seil, das ihn trägt im Anblick des tiefsten Abgrundes. Noah war von Furcht bewegt. Noahs Herz schlägt höher. Er wird von Furcht bewegt, denn es ist eine zutiefst ernste und ganz existenzielle Angelegenheit, die Gott hier spricht. Ein Freund von mir, er sollte einmal eine Briefmarke einscannen im Computer für eine Agentur. Und er berichtete mir, das war der schwerste Moment in seinem Leben. In diesem Moment hat er sich gefürchtet wie niemals zuvor. Und du denkst, was? Wegen einer Briefmarke? Ehrlich jetzt? Was hast du denn für Freunde? Es war die blaue Mauritius. Eine der wertvollsten Briefmarken, die es gibt. Rund 1 Million Euro wert. Und der Inhaber dieser Briefmarke kam zu dieser Agentur, wo mein Freund arbeitete. Und dieser, mein Freund, er sollte diese Briefmarke einscannen. Und er fürchtete sich. Er könnte irgendwie unachtsam damit umgehen. Es könnte ihm irgendein Missgeschick geschehen. Er achtete genau auf alle Anweisungen, die er erhielt, wie er damit umzugehen hat. Er war von Furcht bewegt, weil er wusste, wie wertvoll diese Briefmarke ist. Ist deine Seele nicht mehr wert als die blaue Mauritius? Warum gehst du so unachtsam mit Gottes Wort um? Wenn du deine Seele wertachtest, dann lass dich von Furcht bewegen und achte auf das Wort Gottes. Es ist wahr, Furcht ist nicht die Hauptmotivation für Christen. Es gibt Religion, da ist das die einzige Motivation. Nein, für Christen ist Furcht nicht die Hauptmotivation. Eine der häufigsten Sätze, die Gott in der Bibel spricht, ist: Fürchte dich nicht. Wir haben einen gnädigen Gott, der da spricht: Fürchte dich nicht. Ein Christ erfährt einen Frieden, eine Freude, eine Dankbarkeit, eine Hoffnung, eine neue lebendige Liebe, die vorandrängt, die uns bewegt. Aber es gehört eben auch eine Form der Furcht dazu. Gottesfurcht. Die Erkenntnis, hier geht es um das Wichtigste. Die Erkenntnis, das Wertvollste in meinem Leben, was ich habe. Es steht hier auf dem Spiel. Und ich stehe vor dem größten und mächtigsten Wesen des Universums. Und ich bin völlig abhängig von ihm. Von Furcht bewegt. Wie ist es mit dir? Bist du achtsam wie Noah? achtest du auf das Wort Gottes? Du hast keine Ausrede. Vielleicht sagst du, ja gut, mit mir hat Gott noch nie gesprochen. Also ich habe keine Träume, ich höre keine Stimmen. Mein Psychiater ist dankbar dafür. Weißt du, du darfst viel mehr hören, als Noah sich zu träumen gewagt hätte. Gott schenkt dir viel mehr durch dieses geschriebene, von Gott eingegebene, irrtumslose Wort. Und du darfst es verstehen. Du darfst es lesen. Achte auf dieses Wort. Und wenn ich die Freude und die Liebe dich genug dazu drängen, dann bitte Gott um die richtige Furcht, die dich bewegt, dieses Wort zu studieren und Gott kennenzulernen. Und zu erfahren, wie du gerecht gesprochen werden kannst und wie du dem Gericht, das Gott angekündigt hat, entkommen kannst aus Gnade allein. Achte auf das Wort Gottes. Und ein letztes, drittens, Noah ist gehorsam. Nochmal, die Reihenfolge ist hier wirklich wichtig und aussagekräftig. Noah ist gerecht aus Gnade. Er ist achtsam, er ist gehorsam. Gnade, Achtsamkeit, Gehorsam. Wir denken viel zu leicht, wer gehorsam ist und achtsam, der kann gerecht gesprochen werden. Aber damit kehren wir die Reihenfolge Gottes um. Gott macht es andersrum. Er spricht gerecht und er wirkt dann im Menschen eine neue Gesinnung und einen neuen Gehorsam. Es ist nicht die Vorbedingung der Gehorsam. Es ist die Wirkung. Paulus nennt es die Frucht. Noah war nicht gehorsam, um gerecht zu werden, sondern er war gehorsam als Folge dessen, dass er an Gott glaubte und auf sein Wort achtete. Und diese Reihenfolge ist wichtig. Erst der Glaube, dann der Gehorsam. Aber das bedeutet nicht, dass der Gehorsam nicht wichtig ist, dass der Gehorsam zweitrangig wäre oder nur ein Anhängsel für die, die besonders eifrig sein wollen. Der Gehorsam ist das notwendige Kennzeichen für die Rechtfertigung. Im Römerbrief kreiert der Apostel Paulus zwei wunderbare neue Worte. Er schöpft quasi neue Worte. In Römer 4 spricht er von der Glaubensgerechtigkeit. Ja, das, was im menschlichen Verstand irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst, er bringt es zusammen und sagt, das ist das, was Gott gemacht hat. Glaubensgerechtigkeit. Aber in Römer 16 spricht er von dem Glaubensgehorsam. Und auch das gehört dazu. Auch das ist das, was Gott in seiner Gnade geschaffen hat. Auf Glaubensgerechtigkeit folgt Glaubensgehorsam. Und das gehört zusammen. Glaubensgerechtigkeit heißt, durch den Glauben aus Gnade gerecht gesprochen zu werden. Durch das Evangelium von Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist, all unsere Schuld auf sich genommen hat und völlig bezahlt hat. Und Glaubensgehorsam heißt, dass durch dieses neue Leben, durch den Wandel mit Gott, durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus, wir nun eine neue Bewegung haben, eine neue Dynamik, eine neue Kraft, die zur Heiligung führt. Dass dieser Glaube praktisch wird. Und all die Details, wie die Arche gebaut werden soll, aus welchem Material, wie viele Stockwerke, in welchen Maßen, das steht nicht da, damit irgendwie die Kinderbibeln etwas besser illustriert werden können, damit die Bilder realistischer sind. Oder es steht auch nicht da, damit wir uns hier in den Garten stellen können und die Arche nachbauen können. Nicht einmal, damit wir uns das besser vorstellen können. Nun, die Maße sind ja durchaus beeindruckend. Umgerechnet etwa 114 Meter lang, 23 Meter breit, 14 Meter hoch. Das ist wirklich groß. Es wird berechnet ein Fassungsvermögen von etwa 40 Millionen Kilogramm. Da passt da einiges rein. All diese Informationen, sie bestärken tatsächlich die Glaubwürdigkeit des Berichts. Also man kann berechnen, dieses Schiff, es wäre tatsächlich seetauglich gewesen. Und es wäre groß genug, um Menschen und Tiere samt Futter zu transportieren. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum uns diese Details genannt werden. Der Hauptgrund ist dieser. Vers 22. Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Uns werden diese Details genannt, damit wir verstehen können, was dieser Vers bedeutet. Noah war gehorsam. Er tat alles genauso, wie Gott es ihm geboten hatte. Noah war gehorsam. Er kam nicht und sagte, ach Gott, also ich war im Baumarkt und es gibt gerade Fichte im Angebot. Das passt doch genauso gut wie Gopherholz, oder nicht? Noah war gehorsam in allem, was Gott geboten hat. Er kam nicht und sagte, ach Gott, reichen nicht auch 2 Etagen? Also ich habe schon mal eine Liste angefertigt von Tieren, auf die wir gerne verzichten würden, sagt meine Frau. Und dann kämen wir mit 2 Etagen aus. Noah war gehorsam. Er tat nach allem, was Gott geboten hat. Noah gehorchte. Und auch hier ist es wichtig, er gehorchte alles, was Gott geboten hat. Wir Menschen, wir sind so erfinderisch, wir denken uns auch gerne aus, was wir gerne wünschten, was Gott geboten hat. Jesus hat damit mächtig zu tun gehabt, dass er wieder auseinanderbringen musste, was ist wirklich Gesetz Gottes und was sind irgendwelche Interpretationen, irgendwelche Sonderauslegungen der Menschen, die damit gewährleisten wollten, dass auch wirklich das Gesetz Gottes befolgt wird, gehorsam, dass man gehorsam ist. Aber Jesus sagt, also ihr übertretet das Gesetz damit, dass ihr eure eigenen Vorschriften, dass ihr Menschengebote folgt. Damit werdet ihr gerade ungehorsam. Wichtige Aufgabe für uns Christen auch. Was hat Gott wirklich geboten? Und dass wir nicht unser Verständnis oder unsere Hinzufügungen auf eine Linie stellen mit dem Gebot Gottes und vor allem dann auch andere dazu auffordern, so zu gehorchen, wie ich verstehe, man gehorchen muss. Aber in den meisten Dingen ist das Wort Gottes sehr, sehr klar. Gopherholz ist nicht Fichtenholz. Eine Tür ist nicht 3 Türen. 3 Etagen sind nicht 5 Etagen und nicht 1 Etage. Ja, das Wort Gottes ist voll, auch im Neuen Testament, mit klaren Anweisungen an die Gemeinde, an die Christen. Bist du gehorsam? Noah gehorchte. Warum? Weil er Gott vertraute. Vielleicht war es das allererste Schiff, das je gebaut wurde. Wir wissen es nicht. Aber Noah war sicherlich kein Sprössling einer alten Seefahrerfamilie, wo er schon alles vom Schiffsbau von klein auf kannte. Nein, er hielt sich an die Angaben Gottes, weil er wusste, ich muss nicht alles verstehen. Aber ich vertraue dem, der zu mir spricht. Ich mache es so, wie Gott es gesagt hat, weil er weiß, was er sagt und weil ich Gunst gefunden habe in seinen Augen. Gott meint es gut mit mir. Darum bin ich gehorsam. Es geht nicht um meine Kreativität, es geht nicht um meine Fantasie. Ich vertraue dem Wort Gottes. Ungehorsam ist entweder Stolz oder Rebellion gegen Gott. Entweder meine ich, ich weiß es besser als Gott. Ich habe da ja schon so meine Erfahrungen gesammelt. Oder ich meine, ich will es anders als Gott. Egal, was er sagt. Ungehorsam ist Stolz oder Rebellion. Aber Gehorsam ist der Ausdruck von Glauben und Vertrauen. Noah war gehorsam. Und zwar gehorsam, als es sehr schwer war, gehorsam zu sein. Es war niemand, der ihn ermutigte in seiner Generation. Aber viele, die ihn entmutigen wollten. Es gab niemand, der ihm ein gutes Vorbild war in seiner Generation. Aber er hatte zu Haufen schlechte Vorbilder. Und er war über 100 Jahre damit beschäftigt, in einer einzigen Sache gehorsam zu sein. Ohne den Ertrag und den Gewinn davon zu sehen. Vielleicht mühst du dich mit manchen Aufforderungen in der Bibel, weil es schwerfällt, es zu befolgen. Schwerfällt in dieser Zeit, es zu befolgen. Und da kommt der Stolz und da kommt der eigene Wille und 100 Gründe, die dagegen auftreten in deinem Sinn. Denke an Noah. Denke an Noah. Vielleicht bist du als Mutter geschafft von den vielen Aufgaben. Ständig den Alltag, ständig getrieben. Keine Rast, keine Pause. Ständig verantwortlich, ständig ansprechbar. Ständig aufopfernd. Und du siehst nicht gleich einen Lohn. Deine Kinder sagen dir nicht jeden Abend, Mama, es ist so schön, dass du da bist. Wir lieben dich und wir wollen dir gehorchen. Denke an Noah. Denke an seinen Bau der Arche. Die vielen Kammern, die er baute. Er war gehorsam, weil er Gott vertraute. Oder als Kind verstehst du vielleicht nicht die Forderungen der Bibel. Und du merkst, die anderen Kinder in meiner Nachbarschaft, die machen es auch alle anders. Warum soll ich denn besonders sein? Warum darf ich das denn nicht? Und bei anderen Familien geht es doch auch anders. Denk an Noah, wie er Gott vertraute. Oder als Vater denkst du vielleicht, die Aufgaben sind einfach zu viel. Ich bin müde, ich bin geschafft. Ich habe einen harten Arbeitstag und dann komme ich nach Hause und dann habe ich auch noch Stress und alle wollen was von mir und ich denke an Noah. Er fing an, die Arche zu bauen, als er gerade 3 Söhne zeugte. Als er seine Familie ernähren musste. Als er ein Projekt anfangen musste, was ihn menschlich gesprochen total überforderte. Aber er war gehorsam, weil er Gott vertraute. Er tat nach allem, was Gott ihm geboten hatte. Kann Gott da nicht auch dir die Gnade schenken zum Glaubensgehorsam, wie er es beim Noah tat? Achte darauf, dass du dieses Zeugnis hast, dass der Glaube Frucht des Gehorsams trägt in deinem Leben. Sei ein Noah unter deinen Zeitgenossen, unter deinen Arbeitskollegen, unter deinen Schulkameraden, ja, in deiner Familie und deiner Verwandtschaft. Sei ein Noah, der gerecht, der achtsam, gehorsam ist. Denn Noah hatte Gunst in den Augen des Herrn. Und das ist die höchste Ruhe, die unser getriebenes Herz finden kann. Noah, die Ruhe bei Gott durch Gnade allein. Dazu helfe uns Gott. Amen. Lass uns beten. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gesprochen hast. Ja, dass du dich geoffenbart hast. Der dreieinige Gott, geoffenbart in dir, Jesus Christus. Denn wer dich sieht, sieht den Vater. Und du hast dich geoffenbart in deinem Wort. Zuletzt gesprochen im Sohn. Herr, wir staunen über das Zeugnis von Noah. Aber noch mehr staunen wir über das, was es uns lehrt über dich. Dass du Gnade gibst und Menschen verändern kannst. Gerecht sprichst und zum Gehorsam anleitest. Und Herr, das wünschen wir. Das wünschen wir. Dass das, was du getan hast an Noah, dass es auch in uns sichtbar wird. Herr, dass wir in dieser Zeit wie Noah leben können, als gerecht und untadelig. Sichtbar wird, dass wir mit dir wandeln, dass wir mit dir leben. her und hilf uns, auf dein Wort zu achten. Es gibt so viele Dinge, die uns, die alle unsere Aufmerksamkeit abzieht. So viel Ablenkung, so viele Dinge, die uns beschäftigen, sowohl nützliche als auch unnützliche. Aber Herr, wir bitten dich, schenke uns diese Gesinnung, dass wir dein Wort achten, dass wir hören, dass wir uns Zeit nehmen, zu dir zu beten und deinem Wort Vertrauen schenken. Und dass das sichtbar wird im Gehorsam, ganz praktisch. Und Herr, dass wir sehen, dass wir selbst sehen, dass du in uns etwas bewirkst. Dass wir nicht mehr dieselben sind wie vor Jahren. Sondern dass du in uns eine Freude und eine Liebe, eine Dankbarkeit und eine rechte Ehrfurcht wächst. Dass wir dir nachfolgen und dir dienen und dir gehorsam sein wollen. In allen Bereichen, in die du uns hineinstellst. So hilf uns, Herr. Hilf uns in deiner Gnade, dass unser Leben hinweist auf dich, dem gerechten Gott, der die Sünder rechtfertigt.